Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Birgit Svensson ist eine Journalistenkollegin aus Deutschland, die seit vielen Jahren im Irak lebt und arbeitet. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Frau Svensson, ich habe vorhin gesagt, Sie leben und arbeiten in einem der ungewöhnlichsten Orte. Eigentlich hätte ich sagen wollen, Sie leben an einem der gefährlichsten Orte der Welt, aber das stimmt so nicht mehr.
Nee, jetzt nicht mehr. Also Bagdad ist so sicher wie seit 15 Jahren nicht und das kann ich ziemlich genau beurteilen. Also wir hatten eine Zeit, da hatten wir 18 Anschläge am Tag.
Ja.
Ja, das war in der Bürgerkriegszeit 2006, 7, 8. Aber jetzt hatten wir seit Januar eigentlich keinen größeren Anschlag mehr und fühlen uns wie im Paradies.
Sie fühlen sich befreit? Sie haben keine Angst mehr, auch keine Angst mehr vor Entführungen?
Also, was heißt keine Angst? Angst ist immer irgendwie dabei und hält einem auch am Leben. Angst, wenn man Angst hat, dann ist man nicht leichtsinnig. Und das habe ich mir geschworen, das möchte ich nicht sein. Also so ein bisschen Angst ist immer da. Es ist ja auch, die Gefahr ist ja auch noch nicht gebannt, auch wenn im Moment gerade Ruhe herrscht. Aber dass ich mich davon dominieren lasse, das geht nicht. Wie man die Angst überwindet, das ist eigentlich das okay. Thema.
Ich habe gestern mal im Internet geguckt, welche aktuellen Meldungen aus dem Irak es gibt und bin auf 4 Meldungen gestoßen. Die erste, es gibt einen neuen Staatspräsidenten, ein Politiker, der Kurde ist. Was bedeutet das für das Land?
Oh, das haben wir jetzt schon seit 2004, einen kurdischen Staatspräsidenten. Und das war damals die Sensation, dass in einem Land, Saddam Hussein war der große arabische Führer, wollte die arabischen Länder einen. Und jetzt nach seinem Sturz wird ein Kurde Staatspräsident vom Irak. Also das ist nicht neu, das hatten wir jetzt schon seit dem Sturz Saddams.
Aber der jetzige ist neu.
Der jetzige ist neu, aber auch ein Kurde. Und zwar hat damals der US-Administrator Paul Bremer diesen Proporz eingeführt im Irak. Ja. Ja? Also der Staatspräsident soll Kurde sein, der Premierminister Schiit und der Parlamentspräsident Sunnit. So ist die Aufteilung.
Und so ist es auch bis heute.
Und so ist es bis heute.
Nächste Meldung. Millionen von Irakern leben nach wie vor ohne Strom. Vorausgesetzt, die Meldung stimmt, bedeutet das, dass die Verwüstungen doch ganz erheblich sind bis heute in diesem Land?
Enorm. Gerade im Nordirak ist fast alles zerstört. Wir erinnern uns, der IS, 3 Jahre Kalifat oder fast 4, hat nur Zerstörung, verbrannte Erde hinterlassen. Mosul ist zerstört, Tikrit ist noch immer zerstört, Ramadi, Fallujah. Fast, also ich würde sagen, die Hälfte des Nordiraks ist total in Trümmern.
Und die Korruption, sagt jedenfalls Transparency International, ist nach wie vor extrem hoch auf der berühmten Transparency-Liste. Platz 170 von insgesamt 174 Ländern.
Ja, ist richtig. Und das zeigt sich jetzt in Basra. Leider, muss ich jetzt sagen, ist davon zu wenig bekannt geworden in der Weltöffentlichkeit, meiner Meinung nach. In Basra gibt es riesige Demonstrationen. Junge Leute protestieren gegen ihre politische Elite, nämlich weil sie so korrupt sind und weil sie sich die Taschen vollgestopft haben, während die jungen Leute im Krieg gegen den IS waren. Und das ist jetzt das große Thema im Irak.
Birgit Svensson, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also die Frau, die erstens seit langem im Irak lebt und die zweitens jetzt aktuell ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Mörderische Freiheit. Ein etwas reißerischer Titel, Frau Svensson, aber Sie werden sich dabei was überlegt haben.
Ja, weil George Bush hat gesagt, er bringt dem Irak 2003 die Freiheit.
Aha.
Und die Operation der Amerikaner und Briten oder der Kriegsallianz, sage ich jetzt mal, wobei Deutschland ja nicht beteiligt war damals, hat sich auch Iraqi Freedom, also Freiheit für Irak, genannt.
Aha.
Und was daraus geworden ist, das wissen wir, nämlich eine blutige Freiheit, eine mörderische Freiheit. Und deshalb der Titel.
Sie haben diesen Einmarsch der amerikanischen und britischen Truppen 2003 im Irak wie und wo erlebt?
Ich war damals in Doha, in Katar,
ja,
wo das Central Command war. Also da wurde der Einsatz sozusagen kommandiert. Da war die Kriegsallianz und hat das die Strategie entwickelt. Und ich habe damals für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet und war in Doha.
Okay.
Und als dann Bagdad am 9. April 2003 sozusagen fiel, Saddam gestürzt worden ist, dann bin ich nach Kuwait geflogen und dann mit dem Taxi an die Grenze, an die irakische Grenze. Und dann ging es nicht mehr weiter, weil der Taxifahrer sagte, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich meinen Rucksack genommen, den Laptop und bin zu Fuß über die Grenze in den Irak.
Und wer und wie sind Sie danach, auf welche Art und Weise sind Sie dann nach Bagdad gekommen?
Ja, das war ein bisschen abenteuerlich. Und zwar habe ich da einen LKW gesehen, der stand da an der Grenze und der hatte so eine Plane und da stand Spedition Betz drauf, also B-E-T-Z. Und da habe ich gedacht, huch, was macht die deutsche Spedition hier? Und dann wurde mir gesagt, dass der LKW Lebensmittelöl nach Basra bringt. Und der Fahrer war Ägypter und dann habe ich gefragt, ob er mich mitnimmt. Und dann habe ich sozusagen ja getrennt, wenn man so will, per Autostopp nach Basra. Ah,
okay, also dann war die erste Station Basra, die zweite war dann Bagdad. Und aus diesen Tagen und Wochen sind dann 15 Jahre geworden.
Genau.
Warum?
Weil in Deutschland war dann nur noch Irak im Fokus der Medien. Irak, Irak, Irak. Die Berichterstattung war fokussiert auf Irak. Man wollte wissen, wie die Amerikaner sich da zurechtfinden. Man wollte auch wissen, ob das okay war, dass die Deutschen sich raushalten. Also wir haben nur noch über den Irak berichtet und dann habe ich gedacht, dann kann ich mir auch gleich eine Wohnung in Bagdad nehmen, wenn ich sowieso immer nur im Irak bin.
Das heißt, das war eine sichere Einnahmequelle, weil das Interesse an der Berichterstattung aus dem Irak, aus Bagdad relativ groß war. Ich vermute, das hat sich heute etwas verändert und das Interesse hat eher nachgelassen. Kann das sein?
Oh ja. Und zwar, ich kann mich noch genau erinnern, 2003, 4, 5, als es dann mit den Terroranschlägen losging, da sind wir hinter jeder Bombe hergerannt, wir Journalisten. Ja, jedes Mal, wenn irgendeine Explosion in Bagdad stattfand, konnte man davon ausgehen, dass die Redaktion anruft und sagt, geh mal gucken, wo ist die Explosion, wie viele Leute sind draufgegangen, wie viele Leute tot und so weiter. Also jede Bombe wurde berichtet. Jetzt, wenn ein Anschlag ist, bei 50 Toten, kein Mensch kräht danach mehr. Wir kriegen noch nicht mal eine Meldung unter. So hat sich das entwickelt.
Sie arbeiten unter anderem für die Zeit, die Welt, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Kultur. Sie nickt immer, weil man hört sonst nicht. Noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Schweizer Rundfunk mache ich ganz viel auch.
Mhm. Okay, das ist der Bauchladen, den Sie haben.
Naja, Bauchladen kann man gerade nicht sagen, aber weil ich habe ja nicht so viele Zeitungen. Ich arbeite
also
eher schwerpunktmäßig.
Aber Bauchladen ist umgangssprachlich dafür, dass ein freier Journalist für die verschiedensten Medien arbeitet.
Okay.
Das wollte ich damit gesagt haben.
Okay.
Sie leben in Bagdad in einem Zimmer, einer Wohnung, einem Haus, einer Villa? Fragezeichen.
Ich habe ein Zimmer untergemietet in einem Haus, das einer deutschen NGO gehört. Die einzige deutsche NGO, die in Bagdad arbeitet. Da wohne ich schon seit langem. Und wie gesagt, ich kann da auch die Fazilitäten, also die Sicherheitsvorkehrungen benutzen und so weiter. Also
die gibt es da schon?
Die gibt es da schon.
Die braucht es auch heute noch?
Ja, aber wir bauen sie gerade ab. Also wir bauen die Mauern jetzt gerade ab, wie überall. Übrigens in Bagdad, die Mauern werden abgebaut.
Okay.
Wir hatten ja Berliner Mauern, also so eine Betonstelen überall in Bagdad und die werden jetzt mehr und mehr abgebaut, weil die Sicherheitslage sich doch ziemlich verbessert hat.
Das heißt, die Lebensqualität ist dann auch entsprechend höher geworden?
Ja,
Sie?
Natürlich. Wir können wir gehen am Tigris spazieren, wir gehen in Kulturveranstaltungen. Überhaupt hat Bagdad eine unglaubliche Kulturszene, die boomt im Moment ganz doll. Also ich gehe fast jede Woche ins Konzert, ins Theater, gehe mir Ausstellungen angucken, also gehe mit Freunden essen. Ganz normales Leben, was wir führen.
Sprechen Sie Arabisch?
Ja, irakisch.
Also, was heißt das?
Das heißt, das ist der Dialekt. Man hat ja im Arabischen, Fusha heißt das, das ist Hocharabisch. Diese Sprache ist vom Koran abgeleitet, aber das spricht keiner. Es wird geschrieben, aber gesprochen wird Hocharabisch eigentlich nur von Gelehrten oder Intellektuellen. Die Leute auf der Straße, die sprechen Dialekt. Und da hat man eben irakisch-arabisch oder ägyptisch-arabisch oder syrisch-arabisch. Und das ist ziemlich schwierig, weil man muss zwei unterschiedliche Sprachen lernen eigentlich, um sich da zurechtzufinden. Aber ich spreche den irakischen Dialekt, weil ich auf der Straße Interviews machen möchte.
Und das klappt auch? Das funktioniert gut.
Das klappt
gut.
So. Ja, so, so. Also ich kann jetzt keine politischen Diskussionen führen, ja, aber ich kann mit Leuten auf der Straße sprechen.
Gibt es in Bagdad auch eine deutsche Community, in der man sich dann, weiß ich, austauscht über die Wahl in Bayern, über Herrn Seehofer und Herrn Söder?
Na, es gibt die Botschaft, die ab und zu mal so Wahlpartys macht, also wenn gerade große Wahlen sind, die auch zum Nationalfeiertag einlädt und so. Aber die Community, die deutsche, ist überschaubar. So viele gibt's nicht von uns. Also es gibt jetzt ein paar mehr Organisationen, die da arbeiten, zum Beispiel die GIZ und andere, weil Deutschland ist der größte Geldgeber für den Irak. Deutschland hat 1 Milliarde Euro 2016 und 2017, also jeweils 500 Millionen an den Irak gegeben und jetzt dieses Jahr nochmal 350 Millionen. Ja. Also das ist schon enorm. Und das muss natürlich verarbeitet werden, Projekte entwickelt werden und so weiter.
Ist der Irak jetzt auch für deutsche Firmen deshalb interessant geworden, weil es nach diesen ganzen Verwüstungen und Zerstörungen darum geht, ein Land wieder aufzubauen?
Ja, na klar. Und dann, man darf nicht vergessen, Irak ist eigentlich ein relativ reiches Land. Irak hat Öl. Irak pumpt jeden Tag über 3 Millionen Fass Öl. Das heißt, das meiste im Süden, weil im Norden ja alles zerstört ist, wie ich schon sagte. Also der Süden ist im Moment derjenige, der sich am meisten entwickelt.
Was ist eigentlich, Frau Svensson, aus dem Islamischen Staat im Irak geworden?
Tja, das fragen sich viele. Also das Kalifat ist zu Ende. Das kann man schon sagen. Sie haben kein zusammenhängendes Territorium mehr. Premier Abadi hat ja Ende Dezember sozusagen den Sieg über den IS oder über das Kalifat ausgerufen. Aber, und jetzt sage ich aber, es gibt weitere Anschläge im Nordirak. Aha. Und zwar in der Provinz Kirkuk, in Diyala, und zwar fast täglich wieder. Das wird immer
begangen von Kommandos des Islamischen Staates?
Ja, oder von Anhängern des Islamischen Staates. Man darf nicht vergessen, der IS hat ja einen Vorläufer. Ne? Al-Qaida, ja, und die ganzen internationalen Terrororganisationen. Also der IS ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Und diese Zellen sind teilweise noch da. Es gibt noch so sogenannte Schläferzellen. Allerdings habe ich mir sagen lassen, also ausländische Kämpfer sind kaum mehr im Irak. Es sind also Iraker.
Es gab mal Zeiten im Irak vor allem, da war die Gefahr vom Islam, des Islamischen Staates deutlich größer. Wie nah war der auch geografisch an Ihnen ganz persönlich dran?
Oh, ziemlich nah. Ich war eines Tages im August in Erbil, also der Kurdenmetropole im Nordirak. Und da war ich mit einem Freund in einem Hotel abends essen. Und plötzlich bekommt er eine SMS auf sein Handy. Wir haben Ausgangssperre ab Mitternacht. Ja. Und das Lokal war in Minuten, Schnelle war das leer. Und dann hieß es, der Angriff kommt vom IS. Am nächsten Morgen wollte ich von Erbil nach Dohuk fahren, was auch in den Kurdengebieten ist, und bin tatsächlich losgefahren. Wir kamen dann 30 Kilometer weit in Norden und da kam der Angriff. Also da kamen Tausende von Menschen mir entgegen, die geschrien haben, die gebrüllt haben, die weggelaufen sind von dieser Mörderbande. Ja. Und der Angriff war in Kalak auf eine Raffinerie, die sie haben wollten. Also da war ich ziemlich nah dran.
Die Gefahr der Entführung war immer ein großes Thema im Irak. Standen Sie mal ernsthaft in der Gefahr, selbst entführt zu werden?
Ja, das war aber zu Zeiten des Bürgerkriegs. Das war 10 Jahre davor, wo man also Geld beschaffen musste. Ja, also der Al-Qaida damals oder auch der irakische Widerstand haben Amerikaner oder Briten entführt aus politischen Gründen, also dass die Truppen abziehen. Uns Deutsche wollte man nie aus politischen Gründen entführen, weil wir gar nicht an dieser Kriegsallianz beteiligt waren. Also da ging es ums Geld, um Lösegeld, um einfach diese Terrororganisationen zu finanzieren.
Wie viel Millionen waren sie wert?
Man sagte mir 7.
Dollar, Euro?
Das weiß ich okay. nicht. Aber ich war eines Sonntags in der Kirche mit meiner Freundin in Bagdad und der Pfarrer hat uns dann verabschiedet, wie alle, und guckte mich an und sagte, Sie sind aber keine Irakerin. Und dann sage ich, nee. Und dann sagte er, woher kommen Sie? Dann sage ich, aus Deutschland. Oh, sagt er, da müssen Sie aufpassen. 7 Millionen stehen auf Ihren Kopf. Und da habe ich gedacht, oioioi, wenn das der Pfarrer in der Kirche weiß, dann muss ich hier mal schnell verschwinden. Und dann bin ich auch für 3 Wochen rausgeflogen und bin dann wieder reingekommen.
Seit 15 Jahren lebt und arbeitet die deutsche Journalistin Birgit Svensson im Irak. Wir wollten sprechen über den Mann, den die Amerikaner Ende 2003 aus einem Erdloch gezogen haben. Sie haben, Frau Svensson, den Prozess gegen Saddam Hussein verfolgt. Wie haben Sie diesen Mann erlebt? Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Ja, ich war damals die einzige deutsche Journalistin, die zugelassen wurde zu dem Prozess. Das haben ja die Amerikaner sozusagen initiiert, dieses Sondertribunal gegen Saddam. Und da waren 12 Verfahren anhängig. Und das war interessant. Er ist nach dem ersten Verfahren schon zum Tode verurteilt worden. Und das zweite Verfahren war zur Hälfte gegangen. Ja. Also es war dann so, dass wir also eine riesige Prozedur durchmachen mussten, um überhaupt in diesen Saal reinzukommen, wo die Gerichtsverhandlung stattfand. Und was ich bemerkenswert fand, also die Journalisten waren in so einem Glaskasten hinter den Verteidigern platziert. Und man konnte aber alles ziemlich genau überblicken, was da abläuft im Saal. Und als Saddam dann in den Saal reinkam, da standen alle auf. Also ganz respektvoll. Es wurde ruhig. Er hatte seinen großen Auftritt. Man muss sich mal vorstellen, sie haben ihn ja aus einem Erdloch rausgezogen. Das war also eine riesige Demütigung. Aber im Gerichtssaal war er der Herrscher wieder. Er hat ja auch immer gesagt, er ist nach wie vor der Staatspräsident Iraks. Und warum das Gericht ihn überhaupt befragt. Also er hat das Gericht von Anfang an in Frage gestellt.
Also der hatte da immer noch eine bestimmte Aura, obwohl er wissen musste, dass er hingerichtet wird?
Ja. Er hatte also eine enorme Aura, kam dann auch zu der Presse zu, also ganz medienwirksam, hat uns begrüßt. Und also es war ein riesiger Auftritt. Ich habe also ein ganzes Kapitel auch in meinem Buch darüber geschrieben, über das Justizsystem Iraks, das meiner Meinung nach vergeigt wurde durch dieses Sondertribunal, was von Anfang an als politischer Prozess gewertet wurde.
Kein rechtsstaatliches Verfahren?
Nein, kein rechtsstaatliches Verfahren. Das war auch der Grund, warum der erste Richter Saddam Husseins zurückgetreten ist. Das war ein Kurde aus Sulaymaniyah. Er hat gesagt, ich kann das nicht verantworten. Das hat mit rechtsstaatlichen Kriterien nichts zu tun. Ich will damit nichts zu tun haben. Und ich habe Rizka Amin getroffen, letztes Jahr erst im November, und habe gefragt, wenn er das so Revue passieren lässt, was er davon hält. Und er hat gesagt, mit diesem Sondertribunal, das so schief gelaufen ist, wurde es versäumt, dem Irak ein wirklich vernünftiges Justizsystem zu geben. Und das sieht man auch jetzt an den Prozessen gegen die IS-Kämpfer. Das wird also mit rechtsstaatlichen Kriterien hat das nichts zu tun. Die werden also kollektiv verurteilt, sie werden durch den Strang gehängt. Der Irak hat die höchste Todesstrafenrate oder einer der höchsten Todesstrafenrate überhaupt weltweit. Und meiner Meinung nach hat das ziemlich intensiv mit dem verkorksten Justizsystem zu tun, was durch das Sondertribunal gegen Saddam bewirkt wurde.
Die Hinrichtung von Saddam Hussein kann man sich auf YouTube angucken. Haben Sie das gemacht?
Ja klar, das haben wir alle gemacht. Wir alle Journalisten haben das angeguckt. Es gibt 2 Videos. Das eine ist ziemlich einen Tag oder so nach der Hinrichtung veröffentlicht worden und ist wohl gedreht worden mit einem Handy, was dann aber nicht das Erhängen zeigt, sondern nur, wie die Schlinge um den Hals gelegt wird. Dann gab es eine Woche später noch ein anderes Video, was den gesamten Prozess zeigt. Das ist, glaube ich, wieder vom Netz genommen worden. Ich weiß es nicht genau, aber es gab zumindest 2 Videos, die kursierten.
Was ist eigentlich aus seiner Familie geworden?
Na, seine Söhne, die sind ziemlich schnell erschossen worden. Man hat gesagt, auf der Flucht. Also vor dem Vater noch entdeckt worden, sage ich jetzt mal, Uday und Kusay. Mhm. Manch einer wird sich noch daran erinnern. Seine Tochter lebt in Jordanien. Und ich habe gehört, dass als der IS kam und auch Tikrit übernommen hat, kontrolliert hat.
Die Heimatstadt
Saddam Husseins. Da soll seine Tochter, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das ein Gerücht ist, aber es wird jedenfalls gesagt, in Auja, das ist das Dorf, wo Saddam geboren worden ist und auch beerdigt worden ist. Es gab dann so ein kleines Mausoleum, wo also sein Leichnam bestattet wurde. Und da soll seine Tochter gekommen sein, bei Nacht und Nebel, sagt man, und den Leichnam des Vaters rausgeholt haben.
Aha.
Aus dem Dorf Auja, das ist bei Tikrit.
Ein Gerücht.
Ein Gerücht, Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich war neulich dort und dieses Dorf ist völlig verwaist. Es gibt Schiitenmilizen, die den Eingang kontrollieren. Darf keiner durch, wohnt auch keiner mehr da. Sie lassen einem auch nicht durch, auch wenn man sagt, man ist Presse oder so. Ja. Also man darf da überhaupt nicht rein. Das ist sozusagen No-Go oder wie so eine Geisterstadt.
Was ist aus den beiden Frauen von Saddam Hussein geworden?
Eine soll im Jemen leben und die andere auch in Jordanien. Mit der ersten Frau, Saida, hat er sich ja überworfen, beziehungsweise sie mit ihm. Also die waren dann getrennt. Mit der zweiten, wie gesagt, die wohnt im Jemen, habe ich gehört. Aber ob das jetzt immer noch der Fall ist, das ist der Stand von vor 2 Jahren.
Die alte Elite des alten Systems, ein Teil der hohen Offiziere Saddam Husseins, ist dann irgendwann beim IS aufgeschlagen?
Ja. Und zwar saßen die alle im amerikanischen Gefängnis unten in Bukka, das ist bei Basra, in den Bürgerkriegsjahren 2006, 7, 8. Da war das größte Gefängnis Iraks, war unten in Bukka und da versammelten sich alle. Also al-Baghdadi und alle anderen, die ganzen Führungskader des IS, aber auch die Führungskader der Schiitenmilizen, die gegen den IS jetzt gekämpft haben, die waren alle in Bukka versammelt. Ich habe da mit einem Gefängniswärter gesprochen, der mir gesagt hat, da saßen sie in der Sonne und haben dann ausgebrütet, wie der islamische Staat, also wie das Kalifat funktionieren soll. Und es waren hochrangige Offiziere der irakischen Armee, die von den Amerikanern entlassen worden sind. Es waren Baath-Partei, hochrangige Funktionäre. Es waren auch vom Geheimdienst Saddam Husseins. Und die haben dann den Kader des Kalifats gebildet.
Ja, weil sie auch für sich keinerlei Perspektive in diesem neuen Irak gesehen haben.
Genau.
Gibt es eigentlich innerhalb dieses Landes sowas wie eine Renaissance von Saddam Hussein, eine Art von Nostalgie?
Ich glaube, es ist eher Widerstand. Also bei den Demonstrationen jetzt in Basra, also der jungen Leute gegen die politische Elite, habe ich gehört, dass einige gesagt haben, Saddam, wir lassen unser Blut für dich. Ich denke, es ist eine Provokation, weil im Irak es nicht rund läuft, weil vieles einfach nicht funktioniert, dass man dann sagt, wir wollen Saddam wieder haben. Aber Umfragen haben ergeben, dass gerade die jungen Leute, die nachfolgende Generation, Saddam eben nicht wieder haben möchte, sondern richtig, also hin zu einer Demokratie. Irak ist im Moment überhaupt das spannendste Land in der ganzen Region. Überall sonst geht es rückwärts. Ägypten, Libyen, Syrien. Im Irak geht es einen Schritt weiter nach vorne, zumindest in Richtung Demokratie.
Mörderische Freiheit, das ist der Titel des sehr aktuellen Buchs, das Birgit Svensson geschrieben und veröffentlicht hat, über ihr Leben im Irak und in dem sie auch eine gewisse Tigra Alwash porträtiert. Frau Svensson, das ist die Bürgermeisterin von Bagdad. Was ist das für eine Frau?
Das war die erste Chefin sozusagen einer arabischen Hauptstadt überhaupt. Mittlerweile gibt es auch eine Bürgermeisterin in Tunis, aber Tigra war die allererste. Und insofern war das eine kleine Sensation. Und ich habe das Glück gehabt, mit ihr ein Interview machen zu dürfen vor 3 Jahren, als sie dann in das Amt kam. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich bin zwar die Erste, aber ich werde nicht die Letzte sein. Okay. Das ist klar.
Eine sehr medienscheue und medienskeptische Frau, die gleichwohl einen guten Job macht?
Ja, also sie hat ganz große Probleme natürlich, weil als Frau und dann, also irgendwie habe ich das Gefühl, sie schwimmt so ein bisschen im Haifischbecken. Jeder kratzt und sägt an ihrem Sessel, aber sie hält sich, weil sie hat in Bagdad, also es gibt weniger Müll zum Beispiel. Sie ist ganz stolz darauf, dass sie auch Pflanzen und Blumen und so weiter in der Hauptstadt dann auch pflanzen lässt. Sie macht Festivals, Blumenfestivals und so weiter. Also das finden die Leute ganz gut.
Gibt es denn eine neue Freiheit, einen neuen Emanzipationsschub auch für Frauen im Irak?
Ja, das ist das, was mir in den letzten Jahren wirklich auch Mut gemacht hat. Also die Entwicklung der Frauen war unglaublich. Ich muss dazu sagen, ganz verhalten, aber es gibt Leuchttürme, wie Tigra Alwash zum Beispiel. Dann der größte Medienkonzern im Irak, Al-Mada, wird von einer Frau geleitet. Man findet jetzt Frauen wirklich auch in Top-Positionen. Also jetzt auch Chefrezeptionistinnen in Hotels, ja. Auch im Parlament zum Beispiel. Der Irak ist meiner Meinung nach das einzige Land, was eine Frauenquote hat. Und zwar 25% der Parlamentarier müssen Frauen sein. Das ist in der Verfassung verankert. Und zwar nicht nur im Parlament in Bagdad, sondern auch in den Regionalparlamenten. Und da ist Folgendes passiert, letztes Mal bei der Wahl. Haben dann die Männer versucht, sozusagen die Sessel oder die Posten der Frauen zu übernehmen. Und die Frauenorganisationen sind dann vor Gericht gezogen und haben gesagt, hallo, in den Provinzräten, hallo, wir haben das Recht, 25%, und sie haben Recht bekommen, okay, und die Männer mussten wieder gehen. Also es ist ein unglaublicher Push im Moment, die Frauen werden immer selbstbewusster und klagen ihre Rechte dann auch ein.
Ansonsten dieser Verschleierungszwang oder dieser Verschleierungswahn, den gibt es in diesem Land auch so nicht mehr?
Also auf dem Land schon noch und vor allen Dingen dann in diesen heiligen Städten der Schiiten, Kerbela, Najaf und so, da kommt man ohne Schleier nicht rein. Aber in Bagdad ist im Moment der Fall, dass immer mehr Frauen den Schleier ablegen.
Sie und auch?
Ich auch.
Ja.
Also das ist überhaupt eine interessante Geschichte. Ich habe mich 3 Jahre lang verschleiert, als wir den Bürgerkrieg hatten, weil ich jeden Tag damit rechnen musste, entweder entführt oder erschossen zu werden als Ausländerin. Und dann kam ich dann mal 2008 aus dem Weihnachtsurlaub zurück nach Bagdad und wollte mich wieder verschleiern, also mit der schwarzen Abaya und dem Hijab, und gehe aufs Klo, was ich immer gemacht habe, im Flughafen in Bagdad auf die Toilette und krame also meine Schleier raus. Und dann sagt die Klofrau, Khalas, nein, es ist jetzt vorbei, wir brauchen jetzt keinen Schleier mehr. Und seitdem trage ich ihn nicht mehr.
Das heißt, wenn die Klofrau sagt, ihr braucht es nicht mehr, dann ist es gut so.
Genau, so habe ich das interpretiert.
Dieser Tag kam die Meldung, dass 90% der Führungsspitze des Islamischen Staates tot sei. Glauben Sie, die Meldung stimmt?
Ja, also die Führungskader bestimmen, zumindest die irakischen Führungskader, das glaube ich schon. Also wie gesagt, wenn es nicht unbedingt 90% sind, aber ein Großteil.
Viele, sehr viele.
Und ja, und die Frage ist halt jetzt, weil ob der IS weiter Bestand hat. Die Frage ist jetzt, ob sie neue Führungskader heranziehen, züchten können oder nicht.
Die führende Figur al-Baghdadi, lebt er noch?
Die Russen sagen nein. Die Russen sagen, er ist einem Luftangriff zum Opfer gefallen in Syrien. Die Iraker sagen, er lebt noch und treibt sich im Grenzgebiet zwischen Syrien und Irak rum. Also da steht Aussage gegen Aussage.
Wenn wir über die Zukunft des Irak sprechen, welche Rolle spielen da die Amerikaner Ihrer Einschätzung nach?
Wieder eine zunehmend größere Rolle. Also sie spielten mal gar keine Rolle, nachdem sie abgezogen waren. Und mit den Amerikanern, mit dem Militär sind auch alle zivilen Organisationen abgezogen. Es gab also praktisch keinen Amerikaner mehr im Irak nach 2011. Jetzt durch den Einsatz gegen den IS spielen sie wieder eine größere Rolle und auch im Zusammenhang mit Iran. Sie haben nämlich festgestellt, dass der Iran durch ihren Abzug damals an Macht im Irak gewonnen hat, und da haben sie jetzt gesagt, das kann nicht sein, wir müssen den Einfluss Irans im Irak wieder zurückdrängen.
Welche Rolle spielen wir Deutschen?
Wir spielen im Moment noch eine relativ kleine Rolle, aber die Deutschen haben ein unglaubliches Standing im Irak. Deutschland, Deutschland über alles, sagen sie dann zu mir, auf Deutsch sogar. Also Deutschland hat eine ganz große Rolle. Ich habe vorher schon gesagt, dass Deutschland sehr viel Geld für den Wiederaufbau im Irak gibt. Aber auch sonst, Deutschland hat einen unglaublich guten Ruf.
Sie haben vorhin mehrfach angedeutet, dass Sie, was den Irak angeht, durchaus Hoffnung haben. Was ganz konkret macht Ihnen Hoffnung für ein Land, das so lange Schlagzeilen produziert hat mit Krieg und Gewalt und Korruption?
Die jungen Leute machen mir Hoffnung. Die jungen Leute haben eine völlig andere Lebensperspektive als die alte Generation. Und was wir im Moment sehen, ist eigentlich ein Aufstand der Jungen gegen die Alten. Also es ist ungefähr so, wir hatten ja einen Krieg jetzt gegen den IS, der beendet ist. Und jetzt ist eine Umbruchstimmung, eine Veränderung im Irak zu spüren. Das war ja auch in Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab ja auch sehr viel Veränderung. So muss man sich das ungefähr im Irak vorstellen, dass jetzt also die Zeichen auf Umbruch stehen und es sind die jungen Leute, die drücken. Also zumindest wollen sie sich auch nicht mehr auseinanderdividieren lassen. Die Frage der Einheit Iraks ist im Moment ganz groß geschrieben, wird ganz groß diskutiert, und die jungen Leute sind ganz stark für die Einheit Iraks. Also ich denke, der Konflikt Sunniten, Schiiten, wie wir im Bürgerkrieg hatten vor 10 Jahren, das ist vom Tisch.
Wie werden Sie es für sich persönlich handhaben? Werden Sie dauerhaft im Irak bleiben oder kehren Sie zurück oder wissen Sie es noch nicht?
Ja, weil ich habe sehr viele Projekte auch im Irak. Ich arbeite jetzt verstärkt mit dem Goethe-Institut zusammen. Wir fangen jetzt mit Deutschkursen in Basra an, im Süden Iraks, was es noch nie gegeben hat. Und wir setzen ganz stark auch auf die Ausbildung und Bildung der jungen Leute, der jungen Generation. Und dem habe ich mich ein bisschen verschrieben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Montag fliegen Sie zurück, Freitag haben Sie noch eine Lesung?
Ja, in Lörrach, in der Buchhandlung Kastel um 20 Uhr. Da würde ich mich sehr freuen.
Eins gehört.